Bilder, die wir gerade gesehen haben. Viele davon waren sehr alt. Was hast du gerade gedacht, als du die gesehen hast? Also, welche Erinnerungen kamen hoch?
Ich denke immer, wie ungnädig manche Bilder sind, dass ihr die noch zeigt. aber es ist natürlich, es gehört alles zu den letzten 20 Jahren dazu und es schickt einen immer auf die Reise. Und es erstaunlich ist, dass es so lange her ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich gucke auf ein Leben eines anderen. Also weil man so vieles dazwischen erfahren hat und auch erlebt hat und sich auch nochmal durch und durch verändert hat. Durch diese ständige Selbstreflexion, in die man ja auch gezwungen wird als Künstler. Aber es ist schön, es ist immer schön zu sehen, klar.
Und du warst in diesen ganzen 20 Jahren nicht ein einziges Mal bei uns.
Fragt euch mal.
Ja, das tun wir. Deswegen sind wir.
Aber es ist doch schön, dass es immer ein erstes Mal gibt. Ich finde es total gut.
Ich finde es großartig, wenn dieses erste Mal nach 20 Jahren einer solchen Karriere stattfindet.
Ja,
und weil du das erste Mal da bist, haben wir gedacht, wir müssen das ganz groß machen. Und zwar laden wir Max also nicht nur ein, wenn Nana da ist, genau. Sondern wir lassen ihn natürlich auch singen, weil wir wollen seine Stimme hören. Und du hast uns einen neuen Song mitgebracht, der einen außergewöhnlichen Titel hat. Nämlich
California Spider.
California Spider. Geht es da wirklich um eine Spinne?
Ja, ganz sicher. Und zwar, ich muss, glaube ich, die Story kurz erzählen. Wir waren in Los Angeles Urlaub machen, das allererste Mal wirklich mit der Familie in Amerika und haben uns das angeschaut und hatten einen ganzen Tag Roadtrip hinter uns. Wir waren im Joshua Tree und in Palm Springs. Es hatte annähernd 50 Grad. Das war unglaublich. Aber man kennt die amerikanischen Autos. Wenn eins funktioniert, ist die Klimaanlage. Und wir haben diesen Roadtrip gemacht und haben nur Country und West Coast Soul gehört. Also das, mit dem ich aufgewachsen bin. Das ist die Musik. Ich bin ja im Schwarzwald aufgewachsen, man kann sagen Black Forest, Black Music, nee, sowas natürlich nicht, aber meine Eltern haben das gehört, damit sind wir aufgewachsen und das ist einfach diese Musik, die da lief und ich habe dann tatsächlich im Straßenrand und habe noch eine Vollbremsung gemacht, wir waren allein auf so einem Highway nördlich von Los Angeles, haben das aber im Sonnenuntergang so vor, also romantischer ging es nicht und da war so eine frühstückstellergroße California Spider, so ein Tarantel und die wollte über die Straße rüber und ich hatte sowas noch nie gesehen, in echt und habe ich angehalten und erstmal totale Spinnenpanik im Auto ausgelöst, obwohl das Auto irgendwie 6 Meter da hoch war. Und dann ist sie da rüber und wir haben aber so gesehen, wie sich eine Kolonne näherte an Autos und wir wussten, oh, das geht ganz schlecht aus, weil man hat gesehen, die will da rüber. Und dann bin ich tatsächlich ausgestiegen auf dem Highway und wollte die Autos anhalten und wollte dieser Spinne irgendwie helfen, aber ich hatte Flipflops an. Ich wusste nicht, wie ich diese Spinne von der Straße bekomme und die hat sich auch nicht beirren lassen. Und dann war das Einzige, was langsamer wurde auf der Straße, war wohl mein Verstand, weil die Autos haben nicht gebremst. Und ich bin dann noch von der Straße runter und die Hoffnung, dass die Spinne so überlebt. Die verschwand unter dem linken Vorderreifen des zweiten Fahrzeugs.
Oh Gott.
Aber die Geschichte dahinter ist eigentlich die, dass ich dann gecheckt habe, oh Gott, das ist ja tatsächlich, wir haben es gegoogelt, das ist die Stelle, an der James Dean 68 Jahre zuvor mit einem Porsche Spider ums Leben kam. Und dachte ich erst, ist das die Seele von James Dean, die das ständig versucht?
Und nochmal ums Leben.
Aber eigentlich ist dann die Hauptassoziation, mit der ich auch den nächsten Tag ins Studio gegangen bin. Ich habe am nächsten Tag den Song geschrieben, in Los Angeles, in einem Studio. California Spider, weil ich dachte, diese Spinne ist in ihrem Reich sicher eine Königin gewesen und James Dean unbestritten auch. Einer der größten, die es jemals gab. Aber wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist, bist du platt, habe ich mir gedacht. Und man sollte immer wissen, wer man ist und wo man hingehört. Und deswegen habe ich California Spider geschrieben. Was die Blaupause für das ganze Album übrigens war.
Noch nie wurde ein Song bei uns so anmoderiert. Wirklich, unfassbar.
Danke für
den Moment.
Ja, übrigens, diese Band, die besteht jetzt weiter.
Ach, von Jan-Josef auch? Du machst auch mit?
Ja.
Ja, großartig. Also,
ich merke schon, das Trio wird nicht mehr auseinandergehen.
Wir werden auch demnächst auf Toiletten spielen. So wie so. Aber auch mit so einer Trennwand dazwischen.
Ja,
mit dir zusammen natürlich. Du bist die Trennwand. Es gibt so eine Melodie, die ich am Anfang singe. Und ihr dürft sofort, wenn ihr sie einmal verstanden habt, mitsingen. Die Frauen gerne die Oktave höher, die Männer tiefer. Es ist ganz einfach. Willst du mal den ersten Akkord legen? Du musst die Chorus-Harmonie spielen.
Jawohl, Chef.
Okay, ich fang an. Kann ein bisschen lauter sein. Noch einmal, yeah.
Walking on a tightrope, trying to catch my fall, racing down the highway, I can't go back no more. We run out of time, gotta let you fly. Still see you in my daydreams, yeah. Lord knows we tried, yeah. Hell yeah, we tried. Walking on a tightrope, walking on fire, walking on fire. California spider, oh, oh. Stakes couldn't be higher, couldn't be higher. Oh, oh, oh.
Könntet ihr euch geben, weil ich finde das Trio wirklich gut.
Spider-Man.
Spider-Man.
California Spider-Man. Oder so, genau. Max, du hast vorhin schon gesagt, bei dir zu Hause wurde Black Music gehört, im Schwarzwald. Welche Rolle hat Musik gespielt bei euch zu Hause?
Viele Jahre erst, als ich, ich glaube, ich war lang ein erwachsener Mann, ist mir erst aufgefallen, dass bei allen Hobbys, die ich hatte, Musik wirklich, seit ich klein bin, bei uns eine alltägliche Rolle gespielt hat. Meine Mutter war Schauspielerin. Wir hatten auch das große Glück, dass meine Eltern solchen Sachen sehr aufgeschlossen waren. Mein Vater ist Gynäkologe von Beruf, Schlagzeuger aus Leidenschaft und hat eine Band gehabt, die es immer noch gibt. Leute, mein Vater wird 81 und die Spätzünder gibt es immer noch mit mindestens 3 Gründungsmitgliedern, die, glaube ich, kurz nach meiner Geburt sich gegründet haben. Die spielen noch live und die haben da jede Woche geprobt in dem Haus, in dem wir aufgewachsen sind. Nämlich lustigerweise auch ein Leben voller Widersprüche, muss man sagen. Auch ganz, ganz, ganz ländlich im Schwarzwald. Und wir waren die einzige protestantische Familie, die aber das katholische Pfarrhaus gekauft haben. Und
ist das dein Papa?
Ist das der Vater?
Der sieht aus wie der junge Frank Xaver Krötz.
Mein Vater sieht immer noch so aus. Das ist das Verrückte. Der fährt jeden Tag, also der arbeitet noch. Und fährt
wie alt
mit seiner,
ist er jetzt?
81 wird er jetzt im Dezember. Und der fährt immer noch mit seiner Enduro, die ich ihm verkauft habe. Als 20-Jähriger, so eine Tenere, fährt er noch zur Arbeit und arbeitet noch als Gynäkologe einmal die Woche nur, aber macht da noch, hilft da noch mit und so. Ist cool.
Rudi Zerne hat. Jahren schon, glaube ich, auf dem Eis gestanden.
Ja.
Also relativ früh. Wann hast du das erste Mal ein Instrument in der Hand gehabt?
Ganz früh, weil der Proberaum war ja immer da. Wir konnten immer Musik machen und ich habe mich immer ans Schlagzeug gesetzt mit 6 Jahren schon. Hatte dann ganz früh Unterricht und durfte dann auch ganz bald meine erste Band gründen. Und dann habe ich als erstes, als Vorband meines, also der Spätzünder, gespielt mit 11 Jahren. Und da, ab dem Moment, das große Glück war natürlich zu Hause im Schwarzwald, wo so viele Leute sind, die mich auch alle kannten. Ich war Schlagzeuger und Sänger immer, bis zu dem Moment, wo ich vom Schwarzwald ins Farbfernsehen fiel, war ich immer Sänger und Schlagzeuger. Und die Leute haben mich da tatsächlich so unglaublich gelobt diesen Abend. Das war so ein Traum, aus dem man nicht mehr aufwachen wollte. Dieses Glück, so man spielt mit einer Band, alle gleich alt und wir haben tierische Songs auch gespielt, die alle mitsingen konnten. Und dann war man so auf so einer Wolke und da wollte ich nie wieder runter von. Dann habe ich ich war auch immer mir hundertprozentig sicher, dass ich Musik machen werde. Es war nicht, dass ich dachte, ich würde das gerne machen, sondern ich werde es machen.
Weil wir heute Abend so viel geredet haben über Väter, die das mitkriegen, aber sich nicht so richtig freuen können. Wie war das bei dir?
Das komplette Gegenteil. Deswegen finde ich auch die strenge Hand, die du lobtest, die finde ich ganz furchtbar. Für meine Entwicklung wäre die ganz schlimm gewesen, weil meine Eltern, ich will das aber nicht, das ist ja nur meine, wirklich mein Leben gewesen. Ich hatte die Eltern, die ganz außerhalb von Normen gedacht haben, immer schon, und die uns alles ermöglicht haben. Wir waren 6 Geschwister, wir sind noch 5, aber jeder durfte sich ganz frei entfalten, in jede Richtung gehen. Und wenn man sich überlegt, ich habe mit 16 mit der Schule aufgehört, mit dem Hauptschulabschluss, bevor ich das Abi mit 23 dann nachgeholt habe. Tatsächlich, es war kein Witz vorher. Und ich habe da, durfte ich 2 Jahre Musik studieren auf einer Privatschule mit 16 bis 18. Und das geht, und mein Vater ist Akademiker, meine Mutter, die hätten ja auch sagen können, Bürschchen, du bleibst auf der Schule, du machst mindestens mal die mittlere Reife. Die haben gesagt, es hat einfach gar keinen Sinn, Max, dass du auf der Schule bleibst. Mach irgendwas anderes, was dir Spaß macht. Und dann durfte ich das einfach tun. Ja, das ist schon super.
Vorgelegt und ich habe sie natürlich gelesen und ich hatte beim Lesen das Gefühl zu der Frage, wie ist dein Vater? Ich hatte das Gefühl, dein Vater war für dich der Fels in der Brandung. Das während deiner gesamten Kindheit und Jugendzeit, weil du hast gerade gesagt, es war ganz frei und sie haben dich machen lassen, aber es gab ja nicht nur Licht in deiner Kindheit, es gab auch Schatten. Deine Mutter war alkoholkrank, darauf gehst du auch ein in dem Buch, in einem Kapitel. Und ich hatte das Gefühl, dass man es dem starken Zusammenhalt deiner Familie und auch deinem Vater zu verdanken hat, dass eure Familie daran nicht zerbrochen ist.
Das ist richtig. Also, um da auch vielleicht eine Sache zu sagen, man wird ja ganz oft angefragt, ob man für einen sozialen Zweck sich quasi mit engagieren kann. Und ich mache da auch vieles. Aber es gibt eine Sache, die wirklich den Nagel auf den Kopf trifft. Das ist nämlich, dass ich seit 2 Jahren Schirmherr bin von CoA, also Children of Addicts, Kindersuchtbelasteter Familien, weil das einfach mein Leben war. Jetzt muss ich aber sagen, dass diese Schicksale von Menschen, die mit suchtbelasteten Eltern aufwachsen, bei mir eben nur zum Teil zutrifft, weil meine Mutter hatte diese Krankheit, die ich auch in der Zeit, als sie gelebt hat, nicht als Krankheit akzeptiert habe, sondern als ihren Fehler. Und mein Vater war wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig konsequent und stark und hat nie die Fäden aus den Händen verloren. Und das war so vieles. Das war viel mehr als nur, dass meine Mama eben irgendwann daran auch gestorben ist, sondern es gab eine Trennung vorher von meinen Eltern. Meine Eltern waren 11 Jahre getrennt, haben sich scheiden lassen, haben sich wiedergefunden und haben wieder geheiratet.
Wahnsinn.
Ja, ich will sagen, es gab viel Bewegung. Es gab dann, wir hatten das große Glück, dass wir in einem...
Bitte einen Schluck trinken, Max. Komm, ja. Wir trinken mal und stoßen mal an auf deinen tollen Vater und auf deinen Mann.
Dann machen wir es sehen. Dann machen wir es aber auch richtig, wenn ich schon mal so rum will. Thank you. Ich fand das nur so interessant, weil mein Vater auch aus einer Zeit kommt, in der Deutschland in Schutt und Asche lag. Und der ist 43 geboren und hat es aber natürlich nicht mehr verstanden. Aber er hat diese ganzen Nachkriegswehen alle miterleben müssen. Sind in Schlesien aufgewachsen, wurden da 14 Jahre nicht aus dem Land gelassen. Als deutsche Familie, für die es ja überhaupt selbstverständlicherweise kein Mitleid gab, obwohl mein Vater aus einer Familie kommt, die wie dein Vater war, wahnsinnig gegen das Regime, richtig offensichtlich dagegen und nie gekämpft, aber trotzdem waren sie dann eine deutsche Familie. Aber der hatte so vieles erlebt und plötzlich und ist halt ohne Geld aufgewachsen und dann plötzlich wurde er Arzt und hat war es ganz einfach, an Geld ranzukommen plötzlich. Es gab ja eine Zeit lang, wo man Kredite hinterhergeworfen bekommen hat, da wurde nicht kontrolliert, kannst du die überhaupt bezahlen. Das war einfach so, ja, hier brauchst du noch, dann hier nimm. Und mein Vater hat das so angenommen, ja, dann baue ich noch die Praxis aus und restauriere dieses Haus und so weiter. Und irgendwann war er nicht in der Lage mehr, da hat die Bank so angerufen, Herr Mutzke, Sie sind mit Ihrer eigenständigen Praxis und mit dem Geld, was Sie verdienen, nicht mehr in der Lage, die Zinsen zu bezahlen. Wow. Man muss auch so überlegen, es sind 12% Zinsen gewesen damals auf so einen Kredit und so weiter. Ich will damit sagen, plötzlich brach das zur gleichen Zeit auch noch rein. Also wir haben alles verloren, von einem Schlag auf den anderen. Und dieser Fall war so wahnsinnig, weil man halt ganz anders gelebt hat vorher. Und das spielt ja alles eine große Rolle in diesem Kindheitsleben. Und trotzdem würde ich sagen, habe ich die allerschönste Kindheit meines, die ich mir nur vorstellen kann, gehabt, weil es dann doch dieses Dorf und diese vielen Geschwister gab und eben diese sehr außergewöhnlichen Eltern und die ganze Familie, die das auch immer mit einem sehr guten schwarzen Humor alles aufgefangen haben. Das war schon sehr, sehr schön auch.
Hast du eigentlich immer noch Angst vor?
Stimmen.
Hast du selber immer noch Angst vor diesem Fall, dass dir das auch passieren könnte?
Total. Das ist einem, also mich hat ja mal ein Journalist gefragt, nachdem er auch das Buch gelesen hat, ob ich nämlich die Kindheit, die ich hatte, die ich ja über alles lobe, mit all den Schicksalsschlägen, die es gab, meinen Kindern auch ermöglichen will, nur ohne das, ohne die Schicksalsschläge. Und das ist tatsächlich mein, ich habe das erst dann gecheckt. Ja, ja. Ich dachte, stimmt, genau, ich nehme keine Drogen, ich habe noch nie geraucht, ich habe noch nie gekifft, ich trinke Alkohol, wahrscheinlich auch zu oft, bin aber nie, es geht nicht darum, mich zu betrinken, sondern einfach als Genussmittel, das sagen viele, na klar, aber dann bin ich super, super vorsichtig, was Finanzen angeht. Also ich kenne Menschen, die so leben oder das machen, was ich mache und ganz anders leben. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, haben wir ein unglaublich privilegiertes Leben, ganz ohne Zweifel, ganz, ganz ohne Zweifel. Trotzdem ist das natürlich, schwingt das alles mit. Oder dass sich Menschen, die alkoholisiert auf mich zukommen, super, super schnell ganz distanziert bin, dass ich einen siebten Sinn dafür entwickelt habe, wenn jemand nicht bei Sinn ist, also im Sinne von in irgendeiner Form stoned ist oder so, dann nehme ich sofort Abstand. Also es sind so viele Sachen, auf die ich hätte auch gerne verzichten können. Also Qualitäten, die ich jetzt habe, die brauche ich eigentlich nicht, aber sie sind natürlich da, weil man als Kind dann damit aufwächst, ja.
Ich habe sogar gedacht, du bist ja mit Geschwistern aufgewachsen und die Familie war so stark im Zusammenhalt, ne? Dass vielleicht das auch der Grund ist, du hast relativ viele Kinder, ne? Also fünf.
Also ich wollte, als mein jüngster Bruder kam, war ich 11. Und ich habe so viel Blödsinn mit dem gemacht. Ich habe den mitgenommen, ob wir Sachen in die Luft gesprengt haben oder angezündet haben oder ob wir mit dem Traktor...
Mehrere Polizeieinsätze werden hier beschrieben.
Das,
ja?
Das ist wohl wahr.
Sehr lustig. Sehr lustig.
Und ich habe gedacht, boah, geil, wenn man mit einem kleinen Bruder schon so viel Blödsinn machen kann, was ist da nur, wenn es eigene Kinder sind? Wie kann man da... ich will... Das war wirklich so, ne, ich hatte den... Es ging nicht ums Blödsinn machen, es ging um diese unglaubliche Liebe, die ich diesem kleinen Bruder empfunden habe. Und da dachte ich, das muss ja mit eigenen Kindern mindestens das sein. Und dann habe ich gesagt, ich will ganz früh viele Motorsägen, einen Unimog und viele Kinder.
Ich habe alles. Ich hab
Motorsägen. Das ist lustig, wenn du Unimog jetzt sagst. Ja. Weil in dem Buch, ich hab die Geschichte gelesen, wo du mit dem Unimog, das war das erste Auto, mit dem du fahren konntest, ist ja gar kein Auto, ist ein Gefährt.
Ja? Das ist so ein Geländefahrzeug, ja.
Und dann schön mit 11 Jahren, glaube ich, warst du.
Wir haben ganz früh, ja, das war ganz
abgeschraubte früh. Kennzeichen, dann ab aufs Feld. Wie viele Fahrzeuge hast du gecrashed in der Zeit?
Boah.
Bis 18?
Das waren schon einige, das ist aber auch absichtlich. Also im Sinne von, meine Eltern waren da cool, weil wenn die ein altes Auto, ich meine, früher war ja diese, hat man ja auch oft ein gebrauchtes Auto gekauft, was nur so 2 Jahre lief. Weißt du, so einen alten Renault R5 oder so, ja, wo der im Winter nicht mehr ansprang und so. Meine Eltern haben es irgendwann aufgegeben und dann stand das Auto immer hinterm Hof. Und dann haben wir uns einfach die immer geschnappt und durften die so lange fahren, bis sie kaputt waren.
Es stehen so viele zauberhafte Geschichten in diesem Buch. Und weißt du, was das Schönste ist? Wir haben jetzt so lange gesprochen und nicht einmal ist das Wort Stefan Raab gefallen. Yeah. Weil du so viel zu erzählen hast außerhalb dieses wahnsinnigen Auftritts vor 20 Jahren. Wie schön, dass du bei uns bist. Ich hoffe, du kommst wieder.
Sehr gerne.